Gut, das ist doch schön. Schön, dass wir einander haben und schön, dass wir Gott haben. Das ist das Wichtigste, dass wir ihn haben und dass er heute in diesem Gottesdienst präsent ist. Und ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Thema, über das ich mit euch sprechen möchte. Ich möchte nämlich über Wunder mit euch sprechen. Wir haben heute eine wundervolle Predigt. Kann ich euch versprechen. Eine wundervolle Predigt. Und zwar ganz speziell möchte ich heute mit euch sprechen über Lektionen für ein Wunder. Und mein Predigttitel heute lautet 4 Lektionen für ein Wunder Gottes. Ich glaube nämlich, dass Gott Wunder unter uns tun möchte. Ich glaube, dass unser Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und zwar wunderbar. Also der ist wirklich wundervoll. Der ist voller Wunder. Gott ist ein übernatürlicher Gott und er möchte sich übernatürlich in unserer Mitte offenbaren. Wir lesen in der Bibel immer wieder von einem Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist voll davon. Man kann in der Bibel eigentlich gar nicht daran vorbeigehen. Man kann das gar nicht überlesen, wie viele Male dort steht, dass Gott Wunder tut. Die Bibel ist tatsächlich ein Buch zum Wundern, weil dort so viele Wunder drin sind. Man kann sich wirklich wundern, wenn man das mal so ganz intensiv liest. Würde man die Wunder aus der Bibel herausnehmen, würden nur noch 2 Deckel übrig bleiben. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Auf jeder Seite der Bibel finden wir das und sehen wir das. Er möchte sich übernatürlich offenbaren. Aber wisst ihr, ich glaube, dass es gewisse Voraussetzungen oder Einstellungen unsererseits braucht, dass Gott Wunder tun kann, dass Gott sich offenbaren kann. Ich empfinde, dass wir manches Mal so sind wie ein Radioempfänger. Hier in diesem Raum heute sind ganz, ganz viele Radiowellen. Habt ihr die schon gesehen? Nein, die kann man nicht sehen. Natürlich kann man die nicht sehen. Aber wir nehmen sie gar nicht wahr. Wir empfinden sie gar nicht. Aber wenn ich jetzt ein Radiogerät hier aufstellen würde, einen Empfänger hätte und der richtig eingestellt wäre, dann würden wir hören, dann würden wir spüren, dann würden wir wahrnehmen, dass es Radiowellen hier in diesem Raum gibt. Und so ähnlich, denke ich mir, ist es in unserem Leben. Wir sind wie so ein Radioempfänger. Gott möchte seine Wunder tun, aber es ist wichtig, dass wir richtig eingestellt sind, dass wir die richtige Einstellung haben, damit Wunder Gottes geschehen können. Denn Gott ist ein wunderwirkender Gott. Er möchte Wunder in deinem Leben wirken. Aber es ist wichtig, dass du die richtige Einstellung hast. Und ich möchte heute über 4 Einstellungen oder 4 Lektionen für ein Wunder Gottes sprechen. Und ich glaube, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder Gottes braucht. Also das kann ich mal so ganz pauschal sagen. Ich glaube, dass es jeden, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder braucht. Der eine braucht vielleicht ein finanzielles Wunder, der andere vielleicht gesundheitlich, der andere beziehungsmäßig, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Ehe, vielleicht mit den Kindern, vielleicht in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Prüfung, Prüfungsstress. Oder arbeitsmäßig, du suchst einen Arbeitsplatz, du brauchst ein Wunder Gottes. Jeder, der heute hier ist, braucht irgendwo, in irgendeinem Bereich seines Lebens, ein Wunder Gottes, ein Eingreifen Gottes. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Dass Gott heute immer noch Wunder tut. Wunder sind sozusagen Gottes Spezialgebiet. Das ist etwas, was er gerne tut, was er gut kann, was das ist, was er gerne tut in unserem Leben. Wir dienen einem Gott, dem alles möglich ist und der wunderbar wirkt, der Wunder wirkt in unserem Leben. Und ich möchte uns alle heute ermutigen, Gott für ein Wunder zu glauben. Und zwar ganz speziell in dem Bereich deines Lebens, wo du jetzt spürst, da brauche ich ein Wunder. Ich möchte dich ermutigen, Gott für ein Wunder zu glauben. Vielleicht hast du deine Hoffnung schon aufgegeben? Vielleicht hast du auch den Mut sinken lassen und ich möchte dich heute wieder ganz neu ermutigen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Rechne mit einem Gott, der übernatürlich wirkt und der heute immer noch Wunder tut, dem alles möglich ist. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Deine Probleme sind für Gott kein Problem. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen, da hat jemand gesagt, das Wort unmöglich kommt in Gottes Wörterbuch nicht vor. Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Gott ist viel größer, als wir denken. Ihm ist alles möglich. Und ich möchte dich ermutigen, glaube Gott für ein Wunder in den verschiedenen Bereichen deines Lebens. Und ich möchte heute eine ganz bekannte Geschichte mit euch anschauen aus der Bibel, wo ein gewaltiges Wunder geschehen ist. Und ich möchte aus dieser Geschichte herausnehmen, das, was die richtige Einstellung für ein Wunder Gottes ist. Und wir lesen einmal aus Matthäus 14, Vers 15 bis Vers 21. Matthäus 14, Vers 15 bis Vers 21. Eine ganz, ganz bekannte Geschichte. Kennen wahrscheinlich die meisten, die heute hier sind. Matthäus 14, Vers 15 bis Vers 21. Da heißt es: Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Wir sehen hier ein gewaltiges Wunder Gottes. Jesus wirkt hier ein gewaltiges Wunder. Und nochmal, ich möchte uns heute ermutigen in dieser Predigt, Gott für ein Wunder zu glauben, in deiner ganz konkreten Situation. Denn der Gott, der damals Wunder getan hat, ist immer noch derselbe. Und er ist immer noch der, der heute Wunder tut. Und wir dürfen ihm für Wunder glauben. Und wie wäre es, wenn wir als ganze Gemeinde Gott für Wunder glauben? In den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, in den verschiedenen Bereichen auch der Gemeinde, Gott für Wunder zu glauben. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber hier in diesem Text sind 4 Lektionen, die Jesus seinen Jüngern beibringen möchte und die er auch uns heute beibringen möchte, damit wir Wunder Gottes erleben. 4 Lektionen für ein Wunder Gottes. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Unser Text endet ja mit den Worten: Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Interessanterweise 5000 Männer. Das heißt, Bibelausleger gehen davon aus oder Gelehrte gehen davon aus, dass hier etwa 20.000 Menschen wahrscheinlich zusammen waren. Davon kann man sehr, sehr gut ausgehen, denn hier wurden nur die Männer gezählt. Dazu kamen also die Frauen und Kinder. Die Juden waren damals ein fruchtbares Volk. Und viele Bibelgelehrte gehen davon aus, dass konservative Schätzungen etwa von 20.000 ausgehen. Kannst du also in deiner Bibel ausmessen, nicht die Speisung der 5.000, sondern die Speisung der 20.000. Das war eine gewaltige Menge, die dort war. Und Jesus tut hier ein gewaltiges Wunder, dass 20.000 Menschen satt werden. Und wir sehen in unserem Text hier 4 Prinzipien, 4 Lektionen, die Jesus seinen Jüngern beibringt. Und die erste Lektion, die er ihnen beibringt, ist: Rechne in jeder Situation mit einem wunderwirkenden Jesus. Rechne in jeder Situation mit einem wunderwirkenden Jesus. Wisst ihr, die Jünger hatten hier eine Mentalität des Mangels. Sie haben eigentlich nur auf das geschaut, ihren Fokus auf das gerichtet, was ihnen fehlte, was sie nicht hatten. Darauf hatten sie ihren Fokus gerichtet. Diese Mentalität hinderte das Wirken Gottes. Sie sahen die 20.000 Menschen, sie sahen die Umstände, sie sahen, das ist unmöglich, sie sahen, der Ort ist einsam und es ist schon spät. Und dann sagen sie hier zu Jesus: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Sie sagen: Wir haben nichts. Mentalität des Mangels. Sie sahen auf das, was ihnen fehlte. Wir haben nichts, sagen sie, außer 5 Brote und 2 Fische. Sie hätten ja auch sagen können: Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Aber sie sagen als erstes mal: Wir haben nichts. Und wisst ihr, ich kann mir das so vorstellen, Jesus schaut es sich so an und sie sagen: Wir haben nichts. Und dann sagt Jesus: Nichts? Ja, außer 5 Brote und 2 Fische, die haben wir natürlich. Aber das ist ja eigentlich nichts. Sie sahen auf das, was sie nicht hatten. Und diese 5 Brote und 2 Fische, ich weiß nicht, warum sie die dann erst später erwähnen, warum sie sagen: Wir haben nichts. Und dann sagen: 5 Brote und 2 Fische. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diese 5 Brote und 2 Fische verteidigen wollten. Das war ja doch noch ein kleiner Imbiss für die Jünger. Das war ja doch noch etwas für die Jünger, so für den Petrus und für den Johannes. Die hatten ja immerhin den ganzen Tag auch gearbeitet. Die waren ja auch hungrig gewesen. Und die hatten Ordnerdienste gemacht und Security und was weiß ich alles, was sie dort alles gemacht hatten. Und die waren auch hungrig gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich so gedacht hatten, wir haben nichts. Naja, die 5 Brote und 2 Fische, die brauchen wir ja. Die brauchen wir ja für unsere Versorgung. 12 hungrige Jünger. Die Jünger schauten sich die Situation und die Umstände an und sie sagten, der Ort ist einsam. Das heißt, es ist nicht möglich. Die Geschäfte sind hier weit weg und es wird langsam schon spät und wir haben nichts zu essen für diese vielen Menschen. Und dann haben sie einen ganz guten Vorschlag. Sie sagen zu Jesus, lass die Leute gehen und sich Speise kaufen. Eine Einstellung, die die Jünger hier hatten, die ganz, ganz konträr war zu dem, was Jesus dann zu ihnen sagte. Denn Jesus, das prallte richtig mit unglaublicher Wucht aufeinander. Sie sagen, lass die Leute gehen, damit sie sich etwas zu essen kaufen. Und Jesus sagt hier zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Merkt ihr, wie konträr das ist? Also ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, Jesus, also bitte, wie meinst du das denn jetzt? Natürlich haben die nötig wegzugehen. Wir haben doch nichts für diese Leute. Und wisst ihr, Jesus wollte seinen Jüngern hier eine ganz, ganz wichtige Lektion beibringen. Ihr lieben Jünger, ihr habt 5 Brote und ihr habt 2 Fische und ihr habt vor allen Dingen eines. Und das habt ihr gar nicht auf dem Plan. Ihr habt mich. Das ist das Entscheidende. Jesus ist hier das Entscheidende in der Situation. Wenn Jesus dabei ist, dann haben wir genug. Wenn Jesus dabei ist, dann können Wunder geschehen. Er möchte Ihnen hier beibringen, rechne doch in jeder Situation mit einem wunderwirkenden Jesus. Wenn Jesus dabei ist, dann reicht es für ein Wunder. Dann reicht das Wenige, was wir haben, für ein Wunder. Und das möchte Jesus auch uns beibringen, die wir heute hier sind. Denn auch bei uns kann es passieren, dass wir in Situationen kommen, wo wir merken, dass wir viel zu wenig haben. Vielleicht hat Gott dir einen Auftrag gegeben und du merkst, ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Was habe ich denn schon? Ich habe eigentlich nichts. Ich habe eigentlich nichts, um diesen Auftrag auszuführen. Es ist viel zu wenig. Aber ich möchte dir etwas sagen. 5 Brote und 2 Fische und Jesus ist genug. Das ist genug. Und das ist die gewaltige Botschaft heute Morgen. Das ist genug für ein Wunder. Wenn Jesus dabei ist, dann dürfen wir mit den Wundern Gottes rechnen. Rechne in den Schwierigkeiten deines Lebens mit dem wunderwirkenden Jesus. Wisst ihr, ich stelle mir das so ganz, ganz praktisch vor. Da steht Jesus, der Erlöser, der Wunderwirker. Und die Jünger hatten ja Jesus schon erlebt, dass er Wunder getan hatte. Und er sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie schauen auf die Umstände, die vielen Menschen und das Wenige, was sie haben. Und sie sagen, wir haben nichts außer 5 Brote und 2 Fische. Tut mir leid, Jesus, das geht nicht. Du musst einfach mal realistisch dir das anschauen. Das geht einfach nicht. Wir können es nicht. Wir können nicht diese Menschen speisen. Und ich kann mir so vorstellen, Jesus steht dort und er denkt sich, ihr lieben Jünger, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Habt ihr es immer noch nicht kapiert, dass wenn ich da bin, dass dann Wunder geschehen. Dass wenn ich da bin, dass dann genug da ist. Dass wenn ich da bin, dass dann 5 Brote und 2 Fische reichen, um 20.000 Menschen zu speisen. Dann können Wunder geschehen. Rechne mit einem wunderwirkenden Jesus. Und vielleicht sind ja auch Menschen heute hier in diesem Raum, die in einer ausweglosen Situation sind. Und du fühlst dich genauso wie diese Jünger damals. Du denkst dir, ich habe ja eigentlich nichts. Ich kann nichts. Ich bringe nichts zustande. Ich bin nichts. Ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Ich habe eigentlich nichts. Und ich möchte dir heute sagen, rechne in deiner Situation mit einem wunderwirkenden Jesus. Rechne damit, dass er Wunder tut. Schau nicht auf die Umstände, so wie die Jünger, sondern schau auf Jesus. Schau zu ihm. Ihm ist es möglich. Er ist der Gott, der Wunder tut. Wir dürfen es lernen, den wunderwirkenden Jesus in jeder Situation unseres Lebens auf unserer Rechnung zu haben. Und wisst ihr, ich finde es total interessant. Wir haben hier in Matthäus 14 die Speisung der 5000 und ein Kapitel später in Matthäus 15, ein Kapitel später haben wir fast die gleiche Geschichte noch einmal, nämlich die Speisung der 4000. Und wer die Bibel nicht so gut kennt, der könnte zu dem Schluss kommen, das sind die gleichen Geschichten. Aber wisst ihr, Tatsache ist, diese Sache hat zweimal stattgefunden. Einmal in Kapitel 14 und einmal in Kapitel 15. Und ich bin so dankbar, und ich muss das ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass Matthäus das zweimal aufgeschrieben hat. Denn wenn es in zwei verschiedenen Evangelien wären, dann wären direkt mal wieder die Herren liberale Theologen dahergekommen und hätten gesagt, das widerspricht sich ja. Das kann ja gar nicht sein, das ist eine und dieselbe Begebenheit und die widerspricht sich ja. Aber ich bin so dankbar dafür, dass Matthäus in seinem Evangelium das zweimal aufgeschrieben hat. Zwei Kapitel hintereinander. Matthäus 15, eine ganz, ganz ähnliche Begebenheit. Und ich möchte dir auch mal kurz vorlesen. Matthäus 15, Vers 32 bis Vers 34. Da heißt es, als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmengen, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen, 7 und wenige kleine Fische. Sag mal, ist das nicht unfassbar? Wie lange ist jetzt eigentlich die letzte Brotvermehrung her? Also ich sag mal ein Kapitel. Ein Kapitel ist das her. Ein Kapitel vorher hatten sie genau erlebt, dass Jesus 5 Brote und 2 Fische genommen hat und damit 20.000 Menschen gespeist hat. Und ein Kapitel später genau dieselbe Situation. Und was ist die Frage der Jünger? Woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote? Das ist ihre Frage. Interessanterweise, ein Kapitel vorher hatten sie genau dieses Wunder erlebt. Und sie rechneten einfach nicht mit Jesus und mit seiner Kraft. Ich möchte es mal so formulieren. Weißt du, wenn du schon 5 Jahre zur Schule gehst und immer noch in der 1. Klasse bist, dann läuft irgendetwas schief in deinem Leben. Stimmt ihr mir dazu? Also 5-mal die 1. Klasse wiederholen, da läuft irgendetwas schief in deinem Leben. Jemand hat ja mal gesagt, die 3 schwersten Jahre meines Lebens war das 4. Schuljahr. Und wenn du mit 20 immer noch in der Volksschule sitzt, dann ist irgendetwas schiefgelaufen mit deiner Ausbildung. Und wir sehen hier bei den Jüngern, sie hatten es einfach nicht verstanden. Und es ist doch interessant, wie Jesus seine Jünger immer wieder an dieselbe Situation zurückführt. Immer wieder an denselben Punkt zurückführt. Und das macht Jesus auch bei uns. Er möchte uns etwas beibringen. Er möchte uns etwas lernen lassen. Und deswegen bringt er uns immer wieder in dieselben Situationen hinein. Jesus sagte hier ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich möchte mal etwas sagen. Wenn Jesus das sagt, dann geht das. Wenn Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dann geht das. Dann dürfen wir mit seiner Kraft rechnen. Wenn Jesus sagt, dass wir ihnen zu essen geben sollen, dann ist das möglich mit seiner Kraft. Genauso wenn Jesus sagt, fahrt an das jenseitige Ufer, wie bei der Geschichte mit dem Sturm, dann kommen sie am jenseitigen Ufer an. Dann hat er nicht gesagt, lasst uns mal baden gehen oder lasst uns mal untergehen, sondern er hat gesagt, fahrt an das jenseitige Ufer. Dann dürfen wir damit rechnen, dass seine Kraft da ist. Dann dürfen wir damit rechnen, dass er mitten im Sturm mit uns ist. Rechne mit seiner Größe in den Ausweglosigkeiten deines Lebens. Rechne mit seiner Kraft, gerade in den Schwierigkeiten deines Lebens. Ich finde es so interessant, 2 Brotvermehrungen, 2-mal Jesus im Sturm, gibt es ja auch 2 verschiedene Geschichten, 2-mal eine Tempelreinigung. Jesus hat einige Dinge 2-mal getan, um ihnen beizubringen, um ihnen etwas beizubringen, den Jüngern etwas beizubringen. Und genauso tut er es auch bei uns. Er bringt uns immer wieder in dieselben Situationen hinein, damit wir etwas lernen. Damit wir lernen, mit ihm zu rechnen, mit seiner Kraft zu rechnen. Gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Lektion Nummer 1, rechne in jeder Situation mit einem wunderwirkenden Jesus. Lektion Nummer 2, gib Jesus alles. Es heißt hier, sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Die biblische Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Die biblische Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Die Bibel spricht von dem Gesetz von Saat und Ernte. Ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Du kannst nicht ernten, ohne dass du gesät hast. Keiner würde in seinem Garten erwarten, dass etwas Gutes aufwächst, wenn er nichts gesät hat. Es gibt das Gesetz von Saat und Ernte. Für eine Ernte braucht es eine Saat. Und dieses Gesetz von Saat und Ernte hat Gott selber eingesetzt. Das hat er selber eingesetzt. Und was heißt es eigentlich jetzt, wenn man sät? Nun, säen heißt, man hat eine Handvoll Körner, die ich eigentlich essen könnte. Oder die ich zu Mehl verarbeiten könnte. Oder irgendwie verarbeiten könnte. Und ich nehme diese Körner und werfe sie in die Erde. Eigentlich doch dumm, oder? Eigentlich würde man doch denken, das ist etwas Dummes. Aber das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Jesus sagt einmal, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kommt keine Frucht hervor. Kann nichts Fruchtbares hervorkommen. Das Prinzip von Saat und Ernte. Die Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Ohne Geben keine Vermehrung. Und wisst ihr, wir haben uns heute schon sehr, sehr leicht daran gewöhnt, dass das funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, die ersten Menschen, als Gott gesagt hat, ihr müsst säen, nehmt euren Samen, nehmt euer Essen und werft das in die Erde. Ich kann mir vorstellen, dass die ersten Menschen sich gedacht haben, das ist ja dumm. Das ist ja total dumm. Das, was wir eigentlich brauchen, das, was eigentlich für uns zum Essen da ist, das können wir doch nicht in die Erde werfen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip hier drin, dieses Prinzip von Saat und Ernte. Nur wer sät, nur wer gibt, kann eine Ernte erwarten, die unfassbar größer ist als das, was wir gesät haben. Es ist das Prinzip der Multiplikation. Und dieses Prinzip haben wir ständig in der Schöpfung draußen und dieses Prinzip gibt es ganz genauso im Geistlichen. Ein gewaltiges Prinzip. Wenn du etwas in die Hände Jesu gibst, wenn du ihm etwas anvertraust, wird es niemals weniger, sondern immer mehr. Hast du das gehört? Was du in die Hände Jesu gibst, das lernen wir hier aus dieser Geschichte, vermehrt sich und Wunder geschehen. Sie mussten es in die Hände Jesu geben. Das ist das, was er hier sagt. Bringt sie mir her. Was für eine gewaltige Wahrheit. Wisst ihr, es ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, auch speziell volkswirtschaftlich gesehen, als wenn das Volk das aufisst, was sie eigentlich säen sollten. Es ist so wichtig, dass man sät. Nur dann kann eine Ernte hervorkommen. Nur dann geschieht eine Multiplikation. Und es ist absolut dumm, wenn man an Saatgut spart. Wer am Saatgut spart, spart an seiner eigenen Zukunft. Deswegen schreibt Paulus im Zusammenhang mit finanziellen Opfern in 2. Korinther 9, Vers 6, er sagt dort, dies aber sage ich, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Interessant, hier heißt es nicht, wer wenig oder viel sät, sondern es geht hier um segensreich säen oder sparsam säen. Das heißt, im Gegensatz zu segensreich, der Gegensatz von segensreich ist sparsam oder kärglich oder knauserig. Wenn man knauserig sät, das ist etwas Dummes, wenn man so sät, weil man wird auch dementsprechend ernten. Und wisst ihr, wenn wir über dieses Gesetz der Multiplikation im Geben sprechen, dass Gott etwas multipliziert in unserem Leben, dann gibt es eine göttliche Mathematik, die anders ist als die unsere. Weißt du, dass Gott einen anderen Taschenrechner hat wie du? Gottes Mathematik ist anders wie unsere. Deswegen bin ich auch so dankbar dafür, dass es hier diese zwei Geschichten gibt. Und zwar in Matthäus in diesen zwei Kapiteln hintereinander. Denn in der ersten Geschichte haben wir 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und wir haben 5 Brote. Und in der zweiten Geschichte haben wir 4000 Männer und wir haben 7 Brote. Mal ganz ehrlich, man könnte ja hier auf den Gedanken kommen, und jetzt brauche ich mal ein bisschen euer Mitdenken. Ist ja kein Fehler in der Gemeinde mitzudenken. Wir geben ja nicht unseren Verstand an der Garderobe ab, sondern wir denken ja mit. Und wenn 5 Brote für 5000 Männer reichen, wie viel braucht man dann für 4000 Männer? Wir würden eigentlich denken, naja, 4 Brote. Also eigentlich reichen da 4 Brote. Also haben wir noch 3 übrig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein ganz interessanter Gedanke für den Petrus und den Johannes und die Jünger war, dass sie gesagt haben, okay, 3 Brote könnten wir eigentlich ja für uns nehmen. Falls es dann doch vielleicht schief geht, falls etwas nicht funktioniert, dann haben wir noch etwas. Aber es ist interessant, 5 Brote für 5000 und 7 Brote für 4000. Und Jesus hat jedes Mal wie viel von ihnen haben wollen? Alles. Ganz interessant. Alles hat er haben wollen. Bringt sie mir her, sagt er. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sagen, alles? Und er sagt, ja, alles. Ganz genau alles. Für 5 fünf Brote für 5000 und für 4000. Aber Jesus, ganz ehrlich, wenn wir 4000, ich meine, da brauchen wir ja nur vier. Können wir nicht drei für uns behalten? Und Jesus sagt, nein, so funktioniert das nicht. Es funktioniert immer nur mit allem. Es funktioniert immer nur damit, dass wir alles geben. Nur dann kann ein Wunder geschehen, wenn wir Jesus alles in die Hände geben. Eine gewaltige Wahrheit für unser Leben. Wenn du Jesus alles in die Hände gibst, dann geschehen Wunder. Lektion Nummer 2 für ein göttliches Wunder. Gib alles in die Hände Jesu. Wisst ihr, das Reich Gottes, ich möchte das mal mit einem Bild vergleichen, ist wie ein Supermarkt, in dem man reichlich in seinen Einkaufswagen etwas hineintun darf. Und es nutzt überhaupt gar nichts, wenn ich weniger hineintue, denn an der Kasse zahlen alle ganz genau gleich viel. Und ihr ahnt vielleicht schon, wie viel. Nichts oder alles. Genau. Nichts oder alles. Eigentlich, du kommst an die Kasse mit deinem Einkaufswagen und du hast alles Mögliche genommen. Und dann kommst du an die Kasse und dann ist da die Kassiererin und die lässt die Dinge über das Band laufen. Piep, piep, piep. Ihr kennt das wohl, die ganzen Dinge laufen so über das Band. Und dann sagt sie zu dir, das macht dann mal alles. Und wisst ihr, da ist es ganz wurscht, ob du nur ein Päckchen Kaugummi genommen hast, weil du so bescheiden warst und weil du dir gedacht hast, ich nehme nur ganz, ganz wenig, oder ob du einen ganzen Wagen voll hast, es kostet immer gleich viel. Das Reich Gottes kostet alles. Es kostet unser Leben. Es kostet, dass wir alles Jesus in die Hände geben. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Es geht darum, Jesus alles in die Hände zu geben. Alles, was wir haben. Und dann geschieht ein Wunder. Gib heute Jesus alles in die Hände. Ich möchte dich heute dazu ermutigen. Gib Jesus alles in die Hände. Gib ihm wirklich alles. Und dann kann Jesus für 5000 Leute mit 5 Broten 5000 Leute satt machen und mit 7 Broten 4000. Es ist gar nicht wichtig, ob es 5 oder 7 oder 1 oder 2 sind. Es gibt nur eine einzige Sache wichtig, dass es alles ist. Es geht nicht darum, wie viel es ist, sondern es geht darum, dass es alles ist. Unser ganzes Leben. Wir geben uns ihm mit allem, was wir haben und dann tut er Wunder. Denn Gott ist unser Versorger. Und ich möchte auch sagen, alles kann manches Mal unter Umständen auch bedeuten, dass das, was wir meinen, was wir brauchen würden, wir Jesus in die Hände legen. 5 Brote und 2 Fische in den Händen Jesus bewirken ein Wunder. Das ist göttliche Mathematik. Was wir in die Hände Jesu geben, vermehrt sich. Eine gewaltige Sache, das Prinzip der Multiplikation. Und wisst ihr, diese Mathematik Gottes sehen wir überall in der Bibel. Wir sehen es genauso in Markus 12. Da sitzt Jesus mal in der Nähe des Opferkorbes. Und er schaut, wie die Leute dort hineinwerfen, was die Leute dort so alle hineinwerfen. Und dann gab es so diese Reichen, diese super frommen Leute. Und die haben natürlich dann ganz besonders darauf geachtet, dass jeder sah, wie viel sie hineingegeben haben. Und die haben natürlich unglaublich viel hineingegeben. So richtig, die Scheine sind da nur so geflogen. Richtige Scheinchristen, die so richtig gegeben haben. Und dann kommt da diese arme Witwe. Und diese arme Witwe, die wirft nur einen Cent hinein. Die wirft nur ganz, ganz wenig hinein. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, habt ihr das gesehen? Und die Jünger sagen, ja, okay, haben wir gesehen, ja. Und er sagt, jetzt möchte ich euch etwas beibringen über himmlische Mathematik, worum es eigentlich geht. Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger wahrscheinlich protestiert haben, wie sie gesagt haben, also Jesus, Entschuldigung, aber die anderen haben viel, viel mehr gegeben. Also wir haben das jetzt ganz genau beobachtet, die anderen haben viel, viel mehr gegeben. Und Jesus sagt etwas ganz, ganz Interessantes in Markus 12, Vers 44. Er sagt, diese hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt. Es geht um alles. Es geht darum, Jesus alles in die Hände zu legen. Das ist das, worum es geht. Und dann geschehen Wunder. Jesus sagt heute zu dir, gib mir deine Saat. Ganz egal, wie sehr du auch denkst, du könntest es selber brauchen. Gib ihm diese Saat und du wirst erleben, wie ein Wunder geschieht. Was du Jesus in die Hände gibst, vermehrt sich. Und wisst ihr, ich finde es ja fast ironisch, dass dann am Ende unserer Geschichte 12 Körbe voll übrig bleiben. Ist ja ganz, ganz interessant. Warum nicht 11? Warum nicht 13? Warum genau 12? Naja, logisch. 12 hungrige Jünger. 12 hungrige Jünger, die erst 5 Brote und 2 Fische in die Hände Jesu gegeben haben. Das bisschen, was sie hätte satt machen können, das haben sie in die Hände Jesu gegeben. Und am Ende bekommt jeder seinen eigenen Korb. Ist das nicht krass? Ist das nicht genial? Ist das nicht, für mich ist das absolute Hammer. Also die kriegen jeder ihren eigenen Korb. Ich finde das genial. Lektion Nummer 2, gib Jesus alles. Lektion Nummer 3, Jesus nimmt die 5 Brote und die 2 Fische und was tut er? Es heißt hier in Vers 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Jesus dankte und dann geschah das Wunder. Dankbarkeit öffnet den Himmel für Gottes übernatürliches Wirken. Dankbarkeit hat eine unglaubliche Auswirkung auf unser Leben. Wisst ihr, früher gab es mal einen schönen Spruch, der hieß, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und da steckt eine gewaltige Wahrheit drin. Jesus dankte und es geschah ein Wunder. Und vielleicht kannst du jetzt fragen, naja Markus, glaubst du wirklich, dass ein Zusammenhang zwischen dem Danken und diesem Wunder da war? War Danken nicht eigentlich so ein Ritual, so ähnlich wie unser Danken jetzt beim Essenstisch, wo man dann für das Essen dankt? War das nicht so ein Ritual, dass Jesus das einfach so machte? Halt, was machte man halt so? Wisst ihr, ich finde es interessant, wie Johannes über diese Begebenheit nochmal in seinem Evangelium schreibt. Und er schreibt dort in Johannes 6, Vers 23 und hört einmal zu, was er dort dazu sagt. Es heißt dort, es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Ganz interessant, Johannes hat das scheinbar so abgespeichert, das Wunder war geschehen, nachdem Jesus gedankt hatte. Das heißt, das Danken hat direkte Auswirkungen auf das, was Jesus getan hat. Dankbarkeit öffnet den Himmel für Gottes Wirken. Und gerade in den dunkelsten Zeiten unseres Lebens dürfen wir Gott danken, dafür, dass er bei uns ist. Wir dürfen ihm danken dafür, dass, wenn wir selber zu wenig haben, er immer noch genug hat. Ist das nicht schön? Deswegen können wir jederzeit danken. Wir können jederzeit dankbar sein, dass wenn wir selber zu wenig haben, er immer noch genug hat. Danke Gott mitten in deinen Problemen. Danke ihm dafür, dass er da ist und dass er immer noch die Macht hat. Das bedeutet, immer wieder neu die Entscheidung zu treffen, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Ich will nicht jammern und motzen, sondern ich will danken. Ich will Gott danken, ich will den Herrn preisen. Wie häufig lesen wir das in dem Psalm, wo es heißt, ich will den Herrn preisen. Eine Entscheidung unseres Willens, nicht eine Entscheidung unserer Gefühle. Dankbarkeit ist nicht ein Gefühl, es gibt auch das Gefühl der Dankbarkeit. Wenn du an Weihnachten genau das bekommen hast, was du dir schon immer gewünscht hast, dann gibt es so ein kurzes Gefühl der Dankbarkeit. Wo du sagst, wow, danke, mir geht's aber so richtig gut. Aber das ist nicht das, worüber ich hier rede. Ich rede hier über die Entscheidung der Dankbarkeit. Die Bibel spricht davon, dass wir Dank opfern sollen. Das kostet etwas und das ist nicht immer leicht. Auch gerade dann, wenn wir uns nicht danach fühlen, Gott Danke zu sagen. Psalm 50, Vers 23, ein gewaltiges Lebensmotto. Da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank ist manchmal ein Opfer. Gerade auch in schwierigen Zeiten unseres Lebens. Gerade auch in schwierigen Zeiten Gott Dank zu sagen. Aber wisst ihr, darin liegt eine gewaltige Kraft. Denn in den dunklen Zeiten unseres Lebens ist Gott immer noch derselbe, oder? Oder verändert er sich dann plötzlich? Hat plötzlich weniger Kraft? Nein, er ist immer noch derselbe. Und deswegen dürfen wir im Glauben aussprechen, über der Not, über all den Dingen, die uns beschäftigen, dürfen wir aussprechen, Gott, du bist immer noch größer. Du bist immer noch stärker. Wir dürfen ihm Dank sagen. Dankbarkeit verändert Situationen. Dankbarkeit ist eine geistliche Kraft. Und wisst ihr, leider kennen viele Christen diese Kraft der Dankbarkeit nicht. Und deswegen ist es so wichtig, das hier ernst zu nehmen. Lobpreis und Anbetung in schwierigen Zeiten hat unglaubliche Auswirkungen. Lerne Dankbarkeit. Das ist so etwas Wichtiges, das wir lernen dürfen. Und es mag sein, dass Jesus uns immer wieder in ähnliche Situationen führt, so wie bei den Jüngern hier, bis wir es gelernt haben, Danke zu sagen. dankbar zu sein, gerade auch in den schwierigen Zeiten. Deswegen lerne Dankbarkeit. Lektion Nummer 3, Dankbarkeit. Und noch ganz schnell Lektion Nummer 4, ganz kurz zum Schluss. Wie geschah denn eigentlich genau das Wunder? Ganz interessant, es heißt hier, er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und dann heißt es weiter, und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Preisfrage, wann geschah genau das Wunder? Genau, ganz interessant. Also in meiner Kindheit hatte ich immer so diese Vorstellung. Also ich hatte ja so eine ganz einfache Vorstellung. Ich habe immer so die Vorstellung gehabt, Jesus schloss die Augen. Alle anderen schlossen auch die Augen und dann dankte er dafür und dann öffneten sie die Augen und dann, peng, war ein riesiges Buffet da. Und alle konnten etwas nehmen von diesem gewaltigen Buffet. Brot und Fisch bis zum Abwinken. Also das habe ich mir so immer vorgestellt. Aber davon lesen wir hier nichts. Es ist ganz interessant, was wir hier lesen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, nahm sie in die Hand, er dankte, er brach die Brote und er gab sie den Jüngern. 5 Brote für 12 Jünger. Das heißt, jeder bekam nur ein Stück. Und sie gaben dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. Wo geschah jetzt genau das Wunder? Und ich muss euch sagen, wir wissen es nicht genau, aber irgendwo in den Händen der Jünger. Irgendwo, als sie es ausgeteilt haben, geschah dieses Wunder. Das eigentliche Wunder ist ja, dass sie satt wurden, dass sie alle satt wurden. Das ist das eigentliche Wunder. Und es heißt hier, sie aßen alle und wurden satt. Matthäus schreibt hier nicht mehr, sondern er sagt nur, sie haben gedankt und Petrus hat das Brot in die Hände gekriegt und die verschiedenen Jünger und sie haben es ausgeteilt. Es steht hier übrigens nicht, nachdem Jesus gedankt hatte, nahm Petrus das Brot in die Hände und bumm, war ein Riesenbrot da. Und er konnte erstmal gar nicht mehr stehen vor dem Gewicht von diesem Brot und dann hat er es ausgeteilt. Nein, das war ganz normales Brot und im Austeilen wurde es mehr. Und wisst ihr, da ist eine ganz wichtige Lektion für uns drin. Im Handeln geschieht das Wunder. Denn genauso ist es auch bei uns. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wofür wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Und ich habe letzte Woche an Pfingsten gesagt, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes nicht, damit wir in die Hände klatschen und nur glücklich sein können. Sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes zum Dienst für Menschen. Um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen, um Menschen etwas weiterzugeben. Im Handeln geschieht das Wunder. Und ich stelle mir das so ganz praktisch vor. Die stehen da mit ihren, ihr müsst euch das mal vorstellen, die Jünger stehen da mit ihren Fetzen Brot vor diesen 20.000 Leuten und sie fangen an auszuteilen. Dem ersten, dem zweiten, dem dritten, dem vierten, dem fünften. Und sie merken plötzlich, es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. Das Wunder geschieht, wo sie austeilen. Etwas absolut Gewaltiges. Und ich möchte dir sagen, wenn du im Glauben handelst, werden Wunder geschehen. Erst dann, wenn du aus dem Boot steigst, wirst du merken, dass das Wasser trägt. Solange du im Boot sitzt, brauchst du das gar nicht. Solange du im Boot sitzt, wirst du nicht erleben, dass das Wasser trägt. Erst dann, wenn du aussteigst, erst dann, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf dem Wasser, werden die Wunder geschehen. Deswegen setz dich in Bewegung. Das Wunder geschieht erst, wenn du dich im Glauben in Bewegung setzt. Und ich möchte dich ermutigen, im Glauben zu handeln. Und du wirst erleben, wie Gott Wunder tut, wie Jesus Wunder tut. Vertraue ihm für ein Wunder. Ich möchte zum Schluss kommen. Brauchst du ein Wunder Gottes in deinem Leben? Und ich möchte mal sagen, ich glaube, jeder, der heute hier in diesem Raum ist, braucht in der einen oder anderen Weise ein Wunder Gottes. Und wie wäre es, wenn wir alle gemeinsam glauben für Wunder Gottes? Wenn wir uns aufmachen, gemeinsam dafür zu glauben, dass Gott Wunder tut. Aber ich glaube, dass es auch so wichtig ist, die richtige Einstellung zu haben, so wie hier Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, die richtige Einstellung zu haben. Rechne mit einem wunderwirkenden Jesus. Gib Jesus alles. Sag Dank in jeder Situation und fang an, im Glauben zu handeln. Und wir werden Wunder Gottes erleben. Und vielleicht können wir jetzt alle noch gemeinsam aufstehen. Und ich würde so gerne mit uns heute beten, dass Gott Wunder tut. Dass Gott sich offenbart, dass Gottes Kraft in unserem Leben durchbricht, in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens. Und wenn du jetzt heute hier bist und du spürst, hey, ich brauche ein Wunder, ich brauche in dem und dem Bereich meines Lebens ein Wunder, dann würde ich dich jetzt einfach bitten, so leise vor Gott das einfach so auszubreiten und zu sagen, Herr, ich brauche ein Wunder von dir. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Gebet erhört. Ich glaube, dass Gott genau weiß, was du brauchst. Aber ich glaube auch, dass er Gebet erhört, wenn du heute zu ihm sprichst und sagst, Herr, ich brauche ein Wunder. Herr Jesus, und wir stehen heute hier vor dir. Herr, wir brauchen dein Eingreifen. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, braucht dein Eingreifen in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens. Und ich bin so dankbar dafür, Herr, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dass du ein Gott bist, der mächtig ist, der allmächtig ist, der alle Macht hat. Ich bin so dankbar dafür, dass dir nichts unmöglich ist und dass du jeden hier in diesem Raum kennst. Ich danke dir dafür, dass keine Situation zu schwierig ist für dich. Ich danke dir dafür, dass keine Situation zu verworren ist für dich. Ich danke dir dafür, dass keine Krankheit zu schwer ist für dich. Danke dir dafür, dass keine Ehekrise zu groß ist für dich, als dass du nicht etwas bewirken kannst. Und ich bitte dich darum, dass wir die richtige Einstellung haben, dass du Wunder tun kannst. Herr, wir möchten mit dir rechnen, mit deiner Kraft rechnen in unserem Leben. Danke dafür, dass du viel mehr tun kannst, als wir menschlich tun können. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der übernatürlich wirken kann, dort, wo wir nicht mehr wirken können. Und Jesus, komm du jetzt gerade rein in die verschiedenen Situationen. Wir möchten mit dir rechnen. Wir möchten mit deiner Kraft rechnen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du möchtest, dass wir alles in deine Hände geben. Und ich bitte dich jetzt für all diejenigen, die Dinge für sich behalten wollen, für sich selber festhalten wollen, dass sie heute ihre Hände aufmachen können und alles in deine Hände geben. Und du kennst jetzt auch den ganzen Schmerz, du kennst die ganzen Nöte, du kennst all das, was im Herzen ist. Gott, und ich bitte dich darum, dass wir all das in deine Hände geben, weil es bei dir am besten aufgehoben ist und weil du dann ein Wunder tun kannst. Herr, wir legen uns, unser ganzes Leben in deine Hände. Danke dafür, dass du dann Wunder tun kannst, wenn wir alles in deine Hände geben. Und ich bete darum, dass du uns ein dankbares Herz gibst, dass wir dir Danke sagen. Herr, dass wir diese Entscheidung treffen, dir zu danken in allen Umständen unseres Lebens. Halleluja. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust. Danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, auch gerade dann, wenn wir handeln, wenn wir im Glauben vorwärts gehen. Dann wirst du Wunder tun. Und ich segne jetzt jeden heute hier in diesem Raum. Ich segne jetzt jeden Einzelnen, dass du mit deinen Wundern in jedes einzelne Leben hineinkommst. Herr, dass du Durchbrüche schenkst, dass du geistliche Durchbrüche schenkst. Und dass du jetzt jeden Einzelnen ganz speziell erfahren lässt, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Herr, ich bitte dich darum, dass du Wunder tust, sodass wir uns wundern. Weil du ein mächtiger Gott bist, ein wundervoller Gott bist. Wir erheben dich, Herr Jesus. Halleluja. Und vielleicht können wir jetzt dieses Lied gemeinsam singen. Herr, ich will dich ehren. Und dann heißt es, denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Und lass uns das jetzt ganz speziell so aussprechen heute, im Glauben aussprechen. Herr, ich glaube dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und egal in welcher Situation du jetzt drin bist, fixier dich, konzentrier dich jetzt einfach auf den Herrn und sag, Herr, du bist ein Gott, der Wunder tun kann. Du bist mächtig.